Wenn mal jemand nichts über die Hautfarbe sagt, dann ist die Behinderung das Thema, oder wenn die Behinderung mal kein Problem ist, dann wird über die Hautfarbe gesprochen. Meistens natürlich dann auch in der Doppelkombination der schwarze Blinde, und das geht dann natürlich auch noch deutlich unfreundlicher.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Johannes Schneider. Er ist in Brasilien und Deutschland aufgewachsen. Als Kind wird er zur Adoption freigegeben und adoptiert, und er ist sehbehindert. Als Kind, im Laufe seiner Kindheit, erblindet er dann ganz. Heute ist er als Podcaster und Theologe unterwegs, und ich freue mich, dass er heute bei Hoffnungsmensch zu Gast ist. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Ich finde es großartig. Du bringst so viel mit in deiner Lebensgeschichte, dass ein Mensch so viel verkörpern kann. Das ist großartig. Brasilien, Deutschland, ein bisschen Afrika werden wir noch hören. Mhm. Sag mal, wie bist du heute nach Stuttgart gekommen, hier in unser Studio?
Ich bin von Darmstadt aus mit dem Zug gefahren. Tatsächlich hat auch alles ganz gut geklappt, ausnahmsweise mit der Deutschen Bahn. Mhm. Musste einmal in Darmstadt umsteigen, hatte mir dann so eine Umstiegshilfe organisiert von der Deutschen Bahn und hatte dadurch eine recht entspannte Anreise.
Wenn du das schon sagst, eine Umstiegshilfe organisiert, so Bus, Bahn, Autoverkehr. Wie machst du das so? Wie sieht so dein Alltag aus als Mensch, der nicht sieht?
Ja, man muss natürlich immer irgendwie umplanen und gucken, dass man die visuellen Sachen ausgleicht. Also jetzt speziell mit der Zugfahrt habe ich über die Deutsche Bahn, kann man das mittlerweile recht unkompliziert anfragen, dass dann jemand kommt, der einen abholt am Bahnhof und zum Zug bringt. Und wenn man dann umsteigen muss, wird man vom einen Zug zum anderen gebracht. Mhm. Viel hilft natürlich auch die Technik. Also ich benutze iPhone und Apple Computer, die alle eine Sprachausgabe haben, die Sachen vorlesen können. KI kann ganz viele Sachen beschreiben in meinem Alltag, ob ich jetzt in der Stadt unterwegs bin oder beim Wäschesortieren bin, die Farben erkennen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Ah ja, Wäschesortieren machst du selbst?
Ja, ich versuch's.
Okay, und da hilft dir das iPhone auch, oder? Um zu sagen,
genau,
hier das Rot und Weiß irgendwie separat.
Genau, da gibt es mittlerweile sehr gute Apps, die sehr gut erkennen können. Oder es gibt auch so KI-Brillen, also quasi Sonnenbrillen, die eine KI haben, die dann auch sehr gut erkennen können, welche Farbe das T-Shirt oder das Hemd hat. Genau.
Wie machst du es mit dem Einkaufen zum Beispiel, wenn du in den Supermarkt gehst, irgendwie Obst zu kaufen, welche Joghurtsorte du willst und so? Wie greifst du ins Regal?
Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich direkt in den Supermarkt und muss dann aber da irgendwem vom Personal fragen, ob man mir helfen kann, weil selbst wenn ich mir merken kann, ungefähr auf der Seite ist das Obst oder die Marmelade, das Regal selber ist nie 100% so sortiert, wie es vielleicht letzte Woche noch war. Das heißt, es würde alleine gar nicht funktionieren, einfach ins Regal greifen und die...
Schon wenn man 7 Augen offen hat, du findest, also mir geht es zumindest so, ich finde nie das dort, wo ich suche im Supermarkt.
Ganz genau. So. Das heißt, immer dann mit Begleitung oder, was natürlich auch gut funktioniert, ist online einfach bestellen. Da ist dann natürlich auch die Chance da, dass ich ein bisschen stöbern kann, mich inspirieren lassen kann. Und natürlich dann viel zu viel einkaufe, aber...
Auch das kennen wir so als sehende Menschen, würde ich mal sagen.
Genau.
Ja, sag mal, du studierst Theologie an der Hochschule Tabor, Freie Hochschule in Hessen. Ich habe auch mal Theologie studiert, und meine Welt bestand da aber aus 1000 Büchern, Bibliotheken. Mhm. Es geht immer ums Lesen. Wie bewältigst du das?
Ja, ich hoffe immer, dass es für mich barrierefreie Literatur gibt. Das bedeutet, dass es sie digital gibt, am besten PDF-Format. Das ist aber leider gerade in der Theologie nicht unbedingt selbstverständlich, weil die Theologie ist so eine Disziplin. Wir lieben eigentlich Bücher in Papierform und verstaubte Bibliotheken und alles.
Ja, total. Das Alte und so.
Genau,
und es muss riechen.
Ja,
quasi.
Auf jeden Fall. So. Kann ich auch nachvollziehen, also ich liebe auch den Geruch von Büchern, aber es bringt mir halt leider nichts.
Riechen allein ist noch nicht so wirklich gewinnbringend.
Genau, ne? Leider nicht.
Ich habe Martin Luther gerochen. So.
Ja, genau. Deswegen ist immer die Frage, wie komme ich an die Literatur? Kann die jemand einscannen? Oder gut, neuere Literatur gibt es natürlich meistens auch digital, muss man schon sagen. Aber so die alten Klassiker ist manchmal schon eine Herausforderung. Aber bis jetzt haben wir immer gute Lösungen gefunden.
Es ist das eine ja so das Technische, ja, wie wird es verfügbar gemacht, dass du es als Audiodatei hast. Hm. Das andere aber finde ich auch spannend, weißt du, dass die Dinge sich merken zu können. Da ist ja dein Gehirn, denke ich mal, das funktioniert bei dir anders als bei mir. Also ich bin so ein Typ gewesen oder bin das eigentlich immer noch, dass ich mir bei Sachbüchern zumindest Dinge markiere. Ich mal was gelb an und ich weiß dann noch, das stand auf der Seite da rechts oben. Da habe ich das Geld markiert und da gab es noch diesen Kaffeefleck oder so. Hm. Weißt du, so irgendwie so fürs Memorieren, so eine visuelle Erinnerung ist bei dir ganz anders. Wie merkst du dir Dinge?
Also ich merke mir wirklich Dinge, indem ich mir Informationen abspeichere. Also ich kann in der Regel relativ gut, wenn ich einen Text gelesen habe, für mich entscheiden, welche Informationen sind wichtig gerade und die habe ich dann in der Regel auch gut im Kopf. Also man muss sich halt irgendwie anderweitig behelfen. Man kann leider nicht markieren oder oft ist es auch zum Beispiel in einer Vorlesung, wenn der Professor irgendeine Folie hat, die kann ich natürlich auch nicht lesen. Also ich habe wirklich nur das gesprochene Wort und wenn der Professor das Wort gesprochen hat, dann ist es schon vorbei und ich kann nur diese Informationen aufnehmen und da bin ich irgendwie darauf angewiesen, dass das dann hängen bleibt. Es ist aber sogar so, dass das historisch so auch im Judentum schon war, dass oft blinde Menschen zum Weitererzählen von Geschichten herangezogen wurden, weil das schon irgendwie bekannt war, dass wir Blinden da uns irgendwie ganz gut Sachen merken können.
Ja, es ist ohnehin so, dass, weil du so Judentum ansprichst und die alten Erzähltraditionen, es geht ja eigentlich ganz viel, wurde so an Kulturgut, auch an biblischen Inhalten über Geschichten, also über Worte, über das Hören vermittelt. Ja. Und weil visuelle Medien gab es noch gar nicht so frühen. Also die Steintafeln von Mose waren, die konnte man auch sehen, aber es waren Schriftzeichen. So. Und eigentlich wurde erzählt. Ne? Das ist so, auf das Erzählen geht alles zurück.
Genau, ja.
Deine Sehkraft, Johannes, hat sich verändert im Laufe der Zeit. Du bist aber schon mit Sehbehinderung geboren, oder? Du kennst das Leben gar nicht anders.
Genau, ja.
Wie hat sich das entwickelt?
Also, als ich in Brasilien geboren wurde, war es wahrscheinlich direkt bei der Geburt so, dass ich noch ganz normal oder zumindest relativ gut gesehen habe. Das hat sich dann aber sehr schnell so verschlechtert, dass ich mit knapp 2 Jahren, als ich nach Deutschland kam, auf dem linken Auge schon gar nichts mehr gesehen habe und rechts nur noch einen kleinen Sehrest hatte. Und ich hatte sowohl in Brasilien als auch dann hier in Deutschland einige Operationen, um diesen kleinen Sehrest zu erhalten. Aber mit 10 habe ich auch diesen kleinen Sehrest verloren und seitdem bin ich voll blind.
Du siehst auch keinen Unterschied oder du spürst es nicht, merkst es nicht, ob es in einem Raum hell ist oder dunkel ist, ne?
Nee, also mittlerweile habe ich sogar auch Glasaugen, also meine natürlichen Augen sind gar nicht mehr da und für mich ist es völlig egal, ob der Raum hell erleuchtet ist oder dunkel. Mhm.
Sag mal, wie ist das? Erinnerst du noch Bilder von früher, von deiner Kindheit her und beziehst dich in dem, wie du dir die Welt vorstellst, darauf oder entstehen da ganz eigene Bilder im Kopf? Was passiert in deinem Kopf? Hast du Kino im Kopf?
Ja, schon. Also ich kann mich noch sehr gut an die Bilder erinnern. Natürlich immer mit der Einschränkung, so wie man halt sehen kann, wenn man nur noch einen kleinen Sehrest auf dem rechten Auge hat. Also es war nicht wirklich viel. Zum Beispiel, ich habe nie gesehen, wie Bilder im Fernsehen aussehen. Also kann ich mir das bis heute nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, ein Fußballspiel im Fernsehen zu schauen. Aber wenn du mir jetzt erzählen würdest, du hättest ein blaues Hemd an, dann kann
ich
mir
sogar,
ja, sehr gut. Dann kann ich mir sogar was darunter vorstellen.
Farben, überhaupt Farben. Hast du Farben im Kopf?
Ja. Also es wird dann immer natürlich, also die Grundfarben schon. Aber wenn wir jetzt über Pastellbraun und die ganzen Farbstufen reden, da steige ich dann sehr schnell aus. Aber Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz, Weiß, das kann ich mir alles sehr gut vorstellen.
Das ist ja interessant auch. Verbindest du mit Farben eigentlich Empfindungen? Es gibt ja manchmal sogar
Ich habe schon mal mit Leuten darüber gesprochen, ob Farben eigentlich auch Töne haben. Aber das ist so ein bisschen abgehobene Frage.
Kann man auf jeden Fall mal gut drüber nachdenken nachmittags, wenn man viel Zeit hat.
Ja, oder abends, wenn man schon was getrunken hat oder so.
Das. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also mit besonders hellen und warmen Farben, also ich erinnere mich ganz viel an gelbe Sachen. Mhm. Meine Eltern haben früher sehr viel versucht, möglichst helle Sachen irgendwie in meine Nähe zu bringen, weil sie das irgendwie wichtig fanden, dass ich das dann gut wahrnehmen kann. Und ich verbinde alles, was, also wenn mir jetzt jemand sagt, das ist gelb, dann habe ich irgendwie so ein warmes, wohliges Gefühl, weil viele schöne Sachen, die meine Eltern für mich ausgesucht hatten, hatten halt irgendwie so ein warmes, helles Gelb.
Mhm. Ja, also ist so mit, ich glaube, das kann man schon assoziieren mit Sonnenblume, mit Sonne überhaupt, genau. Mit Wärme und so. Ja. Wir reden ja auch von warmen und kalten Farben und so, und da sind ja dann gleich Empfindungen auch mit benannt.
Absolut.
Johannes, wir werden über deine Geschichte gleich noch reden, wie das eigentlich war mit Brasilien, wie du nach Deutschland gekommen bist und Adoption, und da hast du viel zu erzählen, aber vorher würde ich gerne mit dir eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde machen, die gehört zu diesem Podcast. Ich gebe dir zwei Alternativen, du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu, kommentierst es irgendwie, es ist nicht immer alles so mega tiefsinnig, aber natürlich trotzdem immer bedeutungsschwer und so.
Natürlich, ich bin schon sehr gespannt. Ja,
also beginnen wir mal mit Kaffee oder Tee?
Definitiv Kaffee.
Ja, das ist nicht, finde ich, sympathisch.
Muss man als Brasilianer auch
eigentlich
sagen.
Eigentlich schon, ne? Ja. Alles andere hätte mich irgendwie auch enttäuscht, aber okay. Spaß oder Ernst?
Spaß, definitiv.
Das merkt man auch irgendwie. Und die nächste Alternative, da weiß ich die Antwort schon vorne raus, aber ich frage es trotzdem. Mhm. Walzer oder Samba?
Samba.
Das klingt schon so. Sag mal, Brasilien liegt ja schon ein bisschen im Blut, ne?
Ja, ich glaube schon. Also als ich in Brasilien war und, also ich habe da 9 Monate insgesamt auch für längere Zeit mal gelebt, ich habe mich unglaublich zu Hause gefühlt und gemerkt, man kann es nicht aus mir rauskriegen. Also ich bin zutiefst in mir drin sehr brasilianisch geprägt, glaube ich.
Ja, wer sollte das auch wollen? Das ist ja eben großartig. Einsam oder gemeinsam?
Gemeinsam, ja.
Bist du schon so ein Gemeinschaftstyp?
Auf jeden Fall. Also manchmal tut es mir schon auch gut, so meine Phasen für mich zu haben nach einem langen Tag auf der Arbeit oder so. Aber das kann dann mal ein Abend sein und am nächsten Tag brauche ich dann schon wieder in irgendeiner Form Gemeinschaft.
Mhm. Brasilien oder Deutschland?
Oder. Also tatsächlich beides,
ja.
Und auch sehr unterschiedlich. Also wie ich gesagt habe, ich bin, glaube ich, charakterlich und mentalitätsmäßig in vielen Dingen sehr brasilianisch geprägt und liebe brasilianische Musik und diese Lebensfreude. Aber trotzdem bin ich natürlich hier in Deutschland aufgewachsen. Ich habe meine ganze Familie, mein Freundeskreis, also alles, was irgendwie mir sozial was bedeutet, ist hier in Deutschland. Also mein Zuhause ist definitiv hier. Beim Fußball wünsche ich mir beim nächsten Mal nicht wieder ein 1-7.
Gut, dass du es ansprichst. Ich hätte es mich, glaube ich, fast nicht getraut, aber ich hätte es trotzdem gemacht.
Muss, als Brasilianer muss man da immer durch. Aber wenn Deutschland dann irgendwie in der 89. Minute das 2-1 schießt und gewinnt, dann passt das, glaube ich, sehr gut zu meiner Gefühlsregung.
Ja, verstehe. So ein knappes 2-1.
Genau.
Ja. Gut oder böse?
Das ist eine super tiefgehende Frage. Ich glaube, gut sind die Gedanken, die Gott für uns hat. Und das, was er mit uns und uns in dieser Welt eigentlich vorhat, das, was wir Menschen oft daraus machen, ist zumindest nicht gut. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das dann direkt alles als böse zu bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall nicht immer das Gute.
Es gibt, können wir mal festhalten, so ja, beides in dieser Welt zumindest.
Genau.
Ne? Das kann man so mal vorfinden.
Absolut.
Wir werden noch drauf zu sprechen kommen, denke ich, weil du ja auch Theologe bist oder da auf dem Weg dahin.
Absolut.
Schwarz oder weiß? Kannst du in 1000 Dimensionen jetzt beantworten.
Absolut. Also ich habe natürlich eine dunkle Hautfarbe und würde mich auch als schwarz zum Beispiel bezeichnen.
Ja.
Und ansonsten ist aber vieles in der Welt weder schwarz noch weiß. Also da würde ich wirklich oder sagen, weil vieles ist einfach sind Dinge in der Mitte und wir müssen im Gespräch sein. Wir müssen Brücken bauen zwischen Schwarz und Weiß und den unterschiedlichen Perspektiven.
Ja, die Grautöne entdecken, ne? Die genau. Schattierungen und ja. So. Ich glaube, das ist ach gerade in der heutigen Zeit mehr als geboten, weil das polarisierte Schwarz oder Weiß so schnell naheliegend ist.
Ja.
Aber hilft oft nicht weiter. Genau. Letzte Alternative, Vergangenheit oder Zukunft?
Das ist auch eine sehr schöne Frage und auch, glaube ich, eine sehr prägende Frage in meinem Leben, weil ich als Adoptivkind, was davon auch sehr geprägt ist, natürlich sehr mit dem auch irgendwie mich auseinandersetzen musste, was in meiner Vergangenheit passiert ist und mich das lange Zeit sehr intensiv beschäftigt hat. Darüber hinaus bin ich aber, glaube ich, ein sehr zukunftsorientierter Mensch. Also, dass ich schon sage, die Vergangenheit, die kann ich halt nicht mehr ändern, die ist passiert und Teil meiner Geschichte und das darf ich akzeptieren und dann frohen Mutes in der Gegenwart versuchen, die Zukunft möglichst positiv zu gestalten und darauf zu vertrauen, dass Gott den Weg bahnt.
Das klingt gut und damit ist deine Geschichte auch schon so ein bisschen angeteased, würde ich sagen. Johannes, erzähl, lass uns doch mal von vorne beginnen. Wo kommst du her? Du bist in Brasilien geboren, genau. In einer Familie, die sich dann entschieden hat, deine Mutter zumindest dich zur Adoption freizugeben.
Genau, ich bin in Curitiba geboren, das ist im Süden von Brasilien und in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Mutter hat auch eine sehr schwierige Lebensgeschichte und war in der Situation, sie hatte schon meine Schwester zur Welt gebracht und war dann völlig überfordert, weil mein leiblicher Vater sie auch verlassen hatte und dann hat sie sich dazu entschieden, mich wegzugeben und hat das auch schon die Entscheidung getroffen im zweiten oder dritten Monat, wo sie schwanger war. Also wahrscheinlich kann man davon ausgehen, direkt, als sie das gemerkt hat, dass sie irgendwie schwanger ist. Und ich kam dann auch direkt nach der Geburt in ein Kinderheim, also natürlich erstmal ein Krankenhaus, Untersuchungen und so und dann ins Kinderheim. Und bin dann mit knapp 2 Jahren von meiner deutschen Familie adoptiert worden.
Hast du deine Mutter kennengelernt, persönlich?
Ja, ich war 2023 da, um sie und auch meine Geschwister zu treffen. Habe einen Monat ungefähr in Curitiba mit ihnen verbracht und bin dann ein Jahr später für mein Auslandssemester nach Brasilien gegangen, was ganz in der Nähe war, also São Bento do Sul. Ja. Ganz in der Nähe von Curitiba, so 100 Kilometer etwa. Und da gab es dann auch die Gelegenheit, sich immer mal wieder zu treffen.
Das ist aber spät, 2023. Also das war jetzt quasi erst so vor 2 Jahren.
Genau.
Wie war das vorher? Hast du sie da zum ersten Mal wieder getroffen?
Also wir haben seit 2017 Kontakt und hatten dann sehr lange irgendwie über WhatsApp und Skype früher noch und dann später halt Instagram und FaceTime und die ganzen schönen Medien Kontakt. Und ursprünglich wollte ich 2018 das erste Mal fliegen. Das hat dann aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Und dann gab es ja auch so eine Corona-Pandemie, wo alles schwierig war.
Wir erinnern uns dunkel, ja.
Genau, da war mal was. Und deswegen ist es dann 2023 geworden.
Wie sehr hat dich oder prägt dich diese frühe Erfahrung als Kind weggegeben worden zu sein? Irgendwo nicht gewollt, jetzt ohne Vorwurf auch, aber es ist eine Erfahrung, ich bin nicht aufgenommen und angenommen worden.
Genau, das prägt schon sehr und ich habe immer so das Gefühl, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, weil man erinnert sich ja nicht bewusst an die ersten Tage, die man hatte. Ich habe keine bewussten Erinnerungen an Brasilien, sondern nur so Gerüche, die mir dann wieder vertraut vorkamen und so, aber trotzdem war das irgendwie sehr stark in mir drin. Du bist weggegeben worden. Ich habe immer ein Problem gehabt mit also alleine sein. Ich brauchte immer, wenn meine Eltern irgendwie weg waren, das war für mich ganz schwierig. Und auch so dieses Gefühl von, ich bin vielleicht nicht gut genug. Was kann ich machen, um gut genug zu sein für meine Adoptivfamilie, für Freunde, für Schulkameraden? Und auch immer diese Angst zu haben, was ist, wenn ich die Menschen, die mir wichtig geworden sind im Leben, ob es jetzt Familie oder Freunde sind, was ist, wenn ich die verliere, wenn die am Ende des Tages auch mich alleine zurücklassen? Das ist schon ein sehr stark prägendes Gefühl.
Sitzt tief in dir drin. So.
Ja, genau.
Du bist dann im Alter von 2 Jahren adoptiert worden, ne? So in etwa. Also warst im Kinderheim in Brasilien die ersten 2 Lebensjahre. Und da gab es Verbindungen nach Deutschland. Das ist eine eigene Geschichte. Ne?
Absolut.
Das, also über, man kann sagen, es hat auch was mit christlichen Gemeinden zu tun. Da,
absolut.
Ja? Ja. Erzähl mal, da gab es doch eine Diakonisse, eine Schwester in dem Kinderheim oder eine Mitarbeiterin, die den kleinen Johannes irgendwie gemocht hat und nicht wollte, dass der in Brasilien da in ein weiteres Kinderheim kommt.
Genau, also ich war in einem Kinderheim, wo zumindest die Leiterin christlich war, und in Curitiba gibt es Diakonissen, die auch ursprünglich aus Deutschland kommen, also von der Diakonie in Marburg, Diakonissenhaus. Und die hat, da hat eine Praktikum gemacht bei den Diakonissen und die hat auch verschiedenste christliche Einrichtungen in der ganzen Stadt kennengelernt. Und die war im Kinderheim, wo ich war, und hat sich irgendwie in den kleinen blinden Johannes verliebt und hat dann mit den Diakonissen gesprochen, irgendwie müsst ihr versuchen, dass der eine Möglichkeit findet, nach Deutschland zu kommen. Und die haben dann ihre Kontakte spielen lassen, verschiedenste Wege ausprobiert, und letztlich ist meine Geschichte dann bei Idea Spektrum gelandet.
Das ist eine christliche Zeitschrift, ne?
Genau, ja. Und mein Papa hier in Deutschland, der ist Pfarrer in der Landeskirche, und der hat schon immer diese Zeitung gelesen und hat dann auch diese Anzeige gelesen. Und daraufhin haben sich meine Eltern gemeldet und konnten mich dann auch letztlich adoptieren.
Und du hast, das kann man glaube ich schon sagen, ein gutes, behütetes Zuhause gefunden in der Familie. So bist du von Curitiba nach Hessen gekommen. So einmal um die Welt im Alter von 2 Jahren. Johannes, du hast eine dunkle Hautfarbe. Deine Wurzeln reichen bis nach Afrika zurück, in das, was man heute Nigeria nennt. Ne? Das kannst du so nachvollziehen, familiengeschichtemäßig?
Ja, teilweise Familiengeschichte. Man kann natürlich auch so DNA-Tests machen. Das habe ich mal ausprobiert. Das ist natürlich immer, ist ein gewisses Risiko. Stimmt das dann? Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Also es macht zumindest für die brasilianische Sklaverei-Geschichte sehr viel Sinn, dass meine Vorfahren aus dem heutigen Nigeria kommen.
Und das hast du auch so im Bewusstsein, dass du so auch ein bisschen Afrika in dir hast?
Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
Dunkle Hautfarbe in Deutschland, du bist auf dem Dorf aufgewachsen, ne? So auf dem ziemlich Land in Hessen. Und da hast du auch Erfahrungen gemacht, die schmerzlich sind. So Stichwort Rassismus. In deinem Podcast erzählst du mal von einer kleinen Begebenheit an einer Bushaltestelle, glaube ich, auf dem Weg zur Schule. Warst du 6 oder 7 Jahre alt, wo dich jemand darauf anspricht?
Ja, ich glaube, also das war sowieso diese Zeit, so 6, 7 Jahre, wo ich das erste Mal richtig bewusst wurde, dass irgendwas anders mit mir ist. Und dann, also es war in einem Schulbus. Ich war damals auf einer Blindenschule und wir wurden da abgeholt von so einem Busunternehmen. Und da sagte dann, es war kurioserweise, war dieser Mensch selber, hatte eine Sehbehinderung, hat aber anscheinend gut genug gesehen, dass ich irgendwie eine dunkle Hautfarbe hatte. Und er sagte dann, geh mal zurück in dein Land, wo du hergekommen bist. Er hat dann auch noch ein bisschen deftiger das Ganze ausgedrückt. Und das war dann schon unfassbar heftig, so von heute auf morgen aus dem wohlbehüteten Familienalltag, wo meine Hautfarbe nie ein Thema war, plötzlich so, ich war sogar der 1. oder 2. Schultag, wo das passiert ist.
Okay, ganz am Anfang.
Genau, ja. Das dann so heftig ins Gesicht geworfen zu kriegen.
Dabei kommst du eigentlich einfach aus deiner Familie, wie alle anderen auch, ne?
Genau, also natürlich war Brasilien immer bei uns ein Thema und so, aber ich bin trotzdem sehr, wenn man das so sagen darf, deutsch aufgewachsen. Also meine Kindheit hat sich nicht anders, also nicht irgendwie in einer besonderen Art und Weise unterschieden. Und für mich als blinde Person macht meine Hautfarbe jetzt auch erstmal keinen Unterschied.
Also ja, das ist irgendwie auch witzig. Ne?
Genau, genau.
Was soll das eigentlich? Ja. Aber so, und hast du das immer wieder erfahren, solche Statements so offen direkt?
Leider schon. Also es ist schon was mich seitdem immer wieder begleitet, wo man schon immer wieder mal merkt, Menschen haben offensichtlich ein Problem mit meiner Hautfarbe, mit meiner Herkunft. Und denen ist es dann auch völlig egal, dass ich sage, ich habe eigentlich mein ganzes Leben hier in Deutschland verbracht und habe Deutsch wie meine Muttersprache gelernt und habe einen deutschen Pass und alles. Die sehen nur die Hautfarbe und damit ist man dann irgendwie abgestempelt.
Ich finde es ehrlich gesagt so krass, dass Rassismus immer noch ein echtes Thema in Deutschland ist. Mhm. Und wenn ich sage immer noch, muss man vielleicht sagen, sogar vielleicht noch mal mehr, als es schon mal war.
Ja, definitiv.
Es ist jedenfalls nichts, was irgendwie am Weggehen wäre. Mhm. Und das ist schon erschütternd in dieser globalisierten Welt. Jetzt bist du, ja, oder bringst du Merkmale mit, die jeweils, also mehrere Merkmale, die jeweils für sich Anlass für Diskriminierung sind. Also deine Herkunft, deine Hautfarbe und die Behinderung. Man nennt das auch so intersektionalen Diskriminierung, ja, ne? So ein Fachbegriff. Erlebst du das auch so, dass du ein Mensch bist, eigentlich besonders wie jeder einzelne andere Mensch auch, aber dass du Merkmale mitbringst, die andere zum Fingerzeigen bringen?
Ja, ständig. Also es gibt eigentlich immer irgendwas. Wenn mal jemand nichts über die Hautfarbe sagt, dann ist die Behinderung das Thema. Oder wenn die Behinderung mal kein Problem ist, dann wird über die Hautfarbe gesprochen. Meistens natürlich dann auch in der Doppelkombination, ne? Also einfach mal irgendwo sich still hinten in die Ecke setzen und nicht auffallen. Das ist leider nicht möglich und man wird dann auch irgendwie darauf angesprochen. Ja, du fällst ja auf, du bist ja der schwarze Blinde und das sind dann noch die netten Kommentare und das geht dann natürlich auch noch deutlich unfreundlicher. Und leider ist es, muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren auch erleben wir da wirklich eine Verschärfung in unserer Gesellschaft.
Ja, und Johannes, wie gehst du damit um? Also du, wir alle sind in unserer Geschichte, stecken da drin. Wir haben unsere Schuhe an, in denen wir stecken. Wir haben unsere Körper, unser Aussehen. Ja. Und wir bringen Begabungen mit und wir bringen Begrenzungen mit. Mhm. Aber wie gehst du damit um, wenn du das immer wieder erfährst? Man kann sich ja so eine Trotzhaltung zulegen, auch vielleicht ein Stück Elefantenhaut, dass Dinge einen nicht mehr so treffen. Und doch ist das immer wieder da. Wie lebst du damit?
Also ich versuche, gelassen zu bleiben. Ich versuche auch positiv zu sein. Mhm. Ich finde, du hast es gerade so schön gesagt. Wir leben in unserer Geschichte und mit unserer Geschichte und so, wie Gott uns auch geschaffen hat. Also ich kann nicht mir irgendwie bei Rewe eine weiße Haut kaufen oder funktionierende Augen. So, ne? Ich darf damit durch diese Welt gehen. Und ich versuche das im besten Sinne auch, meine Geschichte irgendwie zu leben, das, was Gott mir gegeben hat. Ich habe das Vertrauen darauf, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich schwarz und blind auf die Welt zu bringen, nach Deutschland. Natürlich gibt es trotzdem auch mal Tage, wo es mich mehr beschäftigt und belastet. Und dann hilft es mir, dass ich eben auch meine Freunde, Familie, Partnerin habe, mit denen ich das dann irgendwie auch besprechen kann. Also wo ich dann auch sagen kann, heute hat es mich extrem verletzt, was irgendeine Person in der Bahn gesagt hat.
Und weißt du, es ist ja so, ich finde, wir stehen in der Gefahr, auch jetzt, wenn wir so drüber reden, dass wir leichter zu neigen oder zumindest abrutschen können, jetzt bestimmte Merkmale irgendwie negativ, implizit negativ zu werten. So als wäre eine schwarze Hautfarbe irgendwie doch weniger oder in einer Werteskala. Das ist ja gerade nicht der Fall.
Absolut nicht,
nee. Also, und du hast es auch über deine Behinderung schon gesagt. Natürlich ist im Grunde Sehen besser als Nichtsehen. Andererseits gibt es viele Menschen, die erblinden im Laufe ihres Lebens oder verlieren an Sehkraft und können sich viel weniger dann im Leben zurechtfinden. Du hast es auch in deinem Podcast schon gesagt, dass du auch dankbar bist dafür, dass du schon sehr früh blind geworden bist. Das klingt erstmal ein bisschen krass.
Ja, weil ich mir halt denke oder auch dessen bewusst bin, dass ich dadurch, dass ich früh erblindet bin, ein ganzes Leben lang Zeit hatte, also quasi 30 Jahre jetzt, um damit zurechtzukommen, Routinen zu entwickeln und auch die Welt zu entdecken. Also ich sage auch ganz gerne immer, Gottes Schöpfung ist eigentlich so groß und vielfältig und das, wie Gott diese Welt erschaffen hat, man kann, glaube ich, nicht nur mit einem Sinn diese Welt erleben. Also es gibt Dinge, die gerade erst richtig schön werden, zu erleben, wenn ich sie riechen kann, wenn ich sie fühlen kann, wenn ich sie hören kann. Mhm. Also wenn man über Blindheit redet, ist es ja oft so, man redet über diesen einen Sinn, der fehlt, aber es wird vergessen, ich habe auch noch vier andere Sinne, die, glaube ich, ganz gut, Gott sei Dank, funktionieren.
Und manchmal sagen ja auch so die Sehenden, hey, lass uns mal die Augen schließen, um ein bisschen diese Reizüberflutung, die wir haben, auszuschalten und zur Ruhe zu kommen, um die anderen Sinne überhaupt wahrzunehmen.
Genau.
Trotzdem ist das Thema Rassismus eines, was uns nicht loslassen kann. Und da geht es auch jetzt dann nicht mehr nur um eine individuelle Geschichte, sondern um ein gesellschaftliches Thema. Es gibt auch Gruppierungen in unserer Gesellschaft, die das befördern. Es gibt auch eine Partei, es gibt mehrere, aber ich nenne jetzt schon mal die AfD. Ich will das mal ansprechen. Wie erlebst du das? Dass diesen Aufstieg einer Partei, die offen ist und für auch menschenverachtendes Gedankengut, gerade wenn es um Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen geht, um Menschen mit anderer Herkunft. Mhm. Und was heißt das gesellschaftlich?
Das macht mir ehrlicherweise schon Angst und Sorge. Ich hätte persönlich für mich nie gedacht, als ich in der Schule über Rassismus und Rechtsextremismus im Geschichtsunterricht gelernt habe, dass wir in Deutschland das so schnell oder überhaupt nochmal erleben werden, dass eine Partei mit diesen Tendenzen aufsteigt, bis dahin, dass sie in manchen Umfragen ja wirklich stärkste Partei sind. Also da ist schon ein ganz großes Unbehagen da, weil wenn ich mir das Parteiprogramm von Ihnen durchlese, wenn ich Ihnen zuhöre, was diese Menschen so einfordern und wollen und für was sie stehen, das ist, ich würde da in dieses Bild von Gesellschaft einfach nicht mehr reinpassen. Mhm. Und das macht mir extrem Sorge, weil, und auch für unsere Gesellschaft denke ich mir, ich glaube, das, was uns eigentlich stark gemacht hat, ist, dass wir als Gesellschaft mit den unterschiedlichsten Formen, spätestens auch seit den 60er Jahren, ja auch mit ganz vielen Menschen aus anderen Kulturen, dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg dahin gebracht haben, wo es ist. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie es Gruppierungen gibt, die das dermaßen in Frage stellen können. Und alles, was wir erreicht haben als Land, wo wir auch wirklich es ist, glaube ich, schwer, wenn wir als Deutsche sagen, stolz sein dürfen, aber wir können, glaube ich, wirklich dankbar auf unsere Geschichte und das, was wir erreicht haben, zurücksehen. Und da finde ich es komisch, dass eine Partei oder Gruppierungen einen ganz großen Teil, nämlich diese Vielfalt, absägen wollen und sagen, das brauchen wir plötzlich nicht
mehr. Es ist in ganz vielfacher Weise eigentlich ignorant, auch im Blick auf die Geschichte. Ja. Nun bist du auch als Theologe unterwegs und in Gemeinden und Gemeinschaften, da gibt es ja auch Christen, die, jetzt sag mal, zumindest eher im konservativeren Spektrum, die da vielleicht gewisse Sympathien haben mögen für manche Positionen. Wie ordnest du das ein?
Ich persönlich finde es schwierig oder ich würde es nicht für mich schaffen, mein Christsein mit solchen Positionen in Verbindung zu bringen, weil wenn ich mir die Bibel anschaue und wenn ich mir vor allem auch Jesus anschaue, dann erkenne ich diese Tendenzen und diese Aussagen und dieses ausgrenzende Verhalten nicht bei ihm. Und das versuche ich dann auch offen zu kommunizieren, aber eben jeden Menschen auch trotzdem als Kind Gottes zu sehen. Also ich versuche eigentlich immer in der Sache schon offen und ehrlich und klar zu kommunizieren und gerne auch zu diskutieren, aber auch anzuerkennen, er ist genauso oder die Person ist genauso Kind Gottes, genauso geliebt. Und bis dahin, dass man auch ehrlicherweise sagen muss, diese Person versucht am Ende des Tages auch nur die Bibel zu verstehen und irgendwie damit umzugehen und es nach bestem Gewissen umzusetzen. Auch wenn ich das für völlig verdreht und falsch halte, muss ich meinem Gegenüber das, glaube ich, zugestehen dürfen.
Ja, ist gut, dass du das sagst, dass wir auch, weil das hält einen Raum für Gespräch und für Verständigung offen, dass wir nicht einfach nur Mauern hochziehen, das hilft auch nicht weiter.
Genau.
Aber zugleich auch klar Position beziehen und es ist ja gegen alles, was Jesus vorgelebt hat.
Absolut.
auf Jesus und so kommen wir noch zu sprechen und auch was du bewegst. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Blind geglaubt heißt der. Jetzt gibt es aber noch eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Hoffnungslose. Johannes, und da bist du gebeten, ein Los zu ziehen aus einem Glas, in dem lauter bunte Lose sind und dann vorzulesen, was draufsteht. Jetzt habe ich hier das Glas mal zu mir genommen und würde ein Los ziehen, wenn du sagst, welche Farbe. Ich sehe gerade, so viele Farben sind gar nicht mehr drin, aber sag mal eine und vielleicht haben wir ja Glück.
Ich will es mal so sagen, ich bin Eintracht Frankfurt-Fan, also alles, was schwarz, weiß oder rot ist, finde ich gut. Und du hast jetzt die Chance...
Schwarz-Weiß-Rot. Also Schwarz-Weiß haben wir nicht.
Dann
wir haben Orange.
Ja.
Das kommt im Rot. Es ist aber nicht Frankfurt. Das ist
nicht Frankfurt, ne?
Wir haben über Fußball noch gar nicht gesprochen, auch nicht im Vorgespräch.
Das stimmt.
Ehrlich, Frankfurt?
Ja, ich muss mich jetzt, ich bin hessisch. Ich bin
ja, ja, ich verstehe
groß
schon.
Geworden.
Was jeder hat die Last in seinem Leben.
Wir sind geprägt.
Ja, ja.
Von unserer
genau.
Geschichte.
Ja. Aber du bist jetzt hier in Stuttgart, du weißt schon. Hier
ja,
regiert.
Ja. Ja. VfB ist, ja. Ich war früher ein Riesenfan von Kakao damals, die... Älteren Fans werden sich noch erinnern.
Ja, guck. Ja, dann sind wir sofort wieder versöhnt. Kakao, sehr gut, ja. Ich habe inzwischen den losgezogen. Mhm. Auf dem steht ein Zitat von Thales von Milet. Grieche, alter Grieche. Satz des Thales, so die Mathematiker erinnern sich.
Jetzt kommt aber kein Mathesatz.
Nein, nein, kein Mathesatz. Es kommt ein ganz kurzes Wort, nur ein kurzer Satz. Hoffnung ist das Brot der Armen. Hoffnung ist das Brot der Armen.
Das finde ich einen sehr spannenden Satz. Ich glaube, da kann man sehr viel positiv draus ziehen. Man könnte es aber auch in eine sehr negative Richtung drehen. Ich habe das, glaube ich, in Brasilien auch sehr oft erlebt, dass zu den armen Leuten gesagt wird, ihr müsst nur genügend hoffen oder christlich übersetzt, ihr müsst nur genügend glauben und dann
wird es schon gut
wird's
werden.
Wird schon gut werden, wird Gott euch satt machen.
Was anderes habt ihr nicht. Also ihr
genau,
braucht halt die Hoffnung.
Auch nichts anderes, wenn ihr da in euren Favelas lebt. So ist es, glaube ich, nicht. Und so funktioniert, glaube ich, auch Gott nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Hoffnung schon tragen kann. Also diese Gewissheit, es gibt etwas, worauf ich hoffen darf. Egal, wie meine Umstände sind, ob ich jetzt arm oder reich bin oder gesund oder eine Behinderung habe, das kann, glaube ich, schon das Leben extrem prägen und auch durchtragen letztlich.
Worauf hoffst du, Johannes? Also wenn du so ein bisschen jetzt erzählt hast aus deiner Geschichte und von Erfahrungen, die du gemacht hast, also Adoption, diese Rassismuserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen, man könnte auch verbittern. Du redest immer wieder von Gott und tust es so ganz positiv. Das finde ich eigentlich verwunderlich. Man könnte ja auch sagen, also ein paar deftige Worte finden für das Schicksal, das einem so widerfährt.
Ich hoffe auf einen Gott, der am Ende alles neu machen wird und auf eine neue Schöpfung, in der es keine Behinderung, keine Krankheit, kein Rassismus, keine Ausgrenzung gibt. Das ist die Hoffnung, die mich trägt. Und dass auch Gott, auch wenn diese neue Welt noch nicht da ist, auch in dieser Welt, wie sie jetzt ist, trotzdem da ist und an meiner Seite ist.
Du hast begonnen, Theologie zu studieren. Also diese Hoffnung, die du gerade beschreibst, ist für dich so prägend, dass du auch deinen beruflichen Weg damit verbindest.
Genau, ja.
Welche Ziele verfolgst du? Welche Pläne hast du?
Also ich würde tatsächlich super gerne genau von dieser Hoffnung erzählen. Ich würde gerne das alles, was ich mit Gott erlebt habe, dieses in den schwierigen Momenten, von denen es einige in meinem Leben gab, ist da jemand und ist da etwas und ist da Gott, der mich unterstützt und mir Kraft gibt und mich durchträgt und das Licht in meinem Herzen zum Schein bringt, das würde ich gerne anderen Menschen weitergeben, würde ich gerne erzählen. Deshalb habe ich meinen Podcast Blind geglaubt ins Leben gerufen und würde mir wünschen, dass das irgendwann auch zum Teil meiner Berufung oder meines Berufs wird, diesen Podcast weiter ausbauen zu können. aber einfach auch mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen begleiten zu dürfen, Menschen neue Hoffnung zu schenken, indem ich einfach von dem erzähle, was mir geholfen hat in den dunkelsten und schwierigsten Momenten.
Du studierst, um genau zu sein, nicht nur Theologie, sondern der Studiengang heißt abgekürzt TSI, das steht für Theologie, soziale Arbeit und Innovation.
Fast. Theologie, Sozialraum und Innovation. Sozialraum ist ein bisschen, ja, ist nicht ganz soziale Arbeit.
So, und warum das?
Weil es unglaublich stark das Theologische verbindet, also eben auch die ganzen Aufgaben, wie ich eben gesagt habe, ich kriege das Werkzeug, um eben auch hoffnungsvoll über meinen Glauben zu sprechen, und gleichzeitig lernen wir im Studium, Kirche auch mal ganz anders zu denken. Also Kirche ist ja oft so, wir machen das, was wir auch schon die letzten 500 Jahre gemacht haben, und wundern uns dann, dass die Menschen vielleicht gar nicht mehr so in die Kirche kommen, weil das einfach nicht mehr den Zeitgeist und den Alltag der Menschen trifft. Und wir im Studium versuchen zu verstehen, was ist denn das, was die Menschen heute in ihrem alltäglichen Leben bewegt. Also es kann dann auch sehr kleinteilig sein, dass man sagt, ich bin in meinem Stadtteil in Darmstadt unterwegs und nehme diesen Stadtteil wahr und die Menschen, die da sind, und versuche herauszufinden, was braucht dieser Mensch, der mir jeden Morgen über den Weg läuft, wie kann das Wort Gottes zu ihm kommen und in seinen Alltag eine Relevanz gewinnen?
Ich finde das großartig, weil ich glaube, genau das brauchen nicht nur die Kirche, sondern brauchen die Menschen. Eine Theologie, die geerdet ist und die sich so, die innovativ herangeht und auch neue Formen von Kirche findet. Du studierst dual, das heißt, du bist bei der Stadtmission Darmstadt tätig, genau, und studierst parallel. Du bist ein Brückenbauer oder verstehst dich als solcher. Welche Brücken willst du bauen, Johannes? Zwischen wem?
Also aufgrund von meiner Biografie glaube ich, dass ich Brücken bauen kann zwischen den verschiedensten Kulturen. Also ich verstehe natürlich auf der einen Seite, was es bedeutet, als nicht deutsch aussehende Persönlichkeit unterwegs zu sein in einem weißen Umfeld. Ich verstehe aber auch sehr gut, wie es ist, als deutsches Kind aufzuwachsen, weil ich diese Prägung habe. Oder auch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Ich war lange Zeit Inklusionsschüler und habe sozusagen die Welt der Sehenden ganz gut kennengelernt und kenne aber natürlich trotzdem auch die Herausforderungen zwischen Blindsein und eben in einer Welt leben, die eben nicht für Blinde gemacht ist. Also ich würde mir wünschen, Brückenbauer sein zu dürfen, überall da, wo unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen. Das können kulturelle sein, das können Menschen mit und ohne Behinderung sein. Ich glaube, was in unserer Gesellschaft auch eine Relevanz gewinnt, ist interreligiöser Dialog.
Genau. Dazu vermitteln.
Genau.
Und weißt du, ich glaube, das kannst du wie ganz wenige sonst, weil das, was du mitbringst an Erfahrung, ist einfach auch ein Riesenschatz, eine ganz große Begabung. Die Vielfalt. Danke, dass du heute da bist, Johannes. Ich finde, das klingt großartig. Ich hoffe, wir sind weiter auf dem Weg und wir können deinen Weg noch so ein bisschen verfolgen. Blind geglaubt ist jedenfalls ein Format, das wir schon hören können.
Genau.
Ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch 3 Satzanfänge geben und bitte, die zu vollenden.
Sehr gerne.
Also, erster Satz. Das besondere Kapital meiner Lebensgeschichte sehe ich darin, dass
ich gelernt habe, auch in den schwierigsten Phasen positiv, hoffnungsvoll und vertrauensvoll weiterzugehen.
Was ich anderen Menschen hauptsächlich vermitteln will, ist,
dass es immer die Möglichkeit für Hoffnung gibt und dass es immer auch die Chance gibt, dass Gott mit den größten Zerbrüchen und Herausforderungen einen Neuanfang starten kann.
Das klingt alles so druckreif irgendwie. letzter Satz, so ein bisschen der Blick nach vorne. Ich wünsche mir, dass ich in 10 Jahren sagen kann.
Ich wünsche mir, dass ich in 10 Jahren sagen kann, ich darf viele Menschen begleiten auf den unterschiedlichsten Wegen und ich darf eine Stimme sein in dieser Gesellschaft und in dieser Kirche, in diesem Land, in das Gott mich geführt hat, für Hoffnung, für Vielfalt und für Zusammenhalt und für eine Kirche, die nach vorne denkt und die neue Wege ausprobiert und mutig ist.
Ja, das klingt richtig großartig. Ich wünsche dir dafür alles Gute.
Dankeschön.
Möge das gelingen und Gottes Segen in all dem. Du bist ein Hoffnungsmensch und ein Brückenbauer, Johannes. Ja, sei gesegnet.
Dankeschön.
In allem, was weitergeht. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr unter Gottes Segen weitergeht und dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt. Immer ein Stück Himmel im Herzen. Und damit euch viel Freude beim Weltverändern.